NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche geht es weiter mit der Aufklärung eines Mordes zur Zeit der Renaissance in Florenz. Mit dem Roman Perspektiven des Franzosen Laurent Binet, übersetzt von Christian Wachinger. Weil das Fresko, vor dem Jacopo da Pontormo tot gefunden wurde, offenbar noch in der Mordnacht übermalt wurde, sind unter den Verdächtigen auch einige florentinische Maler. Einer davon, der junge Sandro Allori, muss fliehen und die Festung Florenz heimlich verlassen. Aber wie? Der Hinweis auf einen Fluchtweg für Allori kommt von Michelangelo selbst.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Florenz, den 15. April 1557. Es betrübt mich, dass meine Ferrara-Reise nicht euren Beifall gefunden hat, denn außer dem Herzog von Este einen Besuch abzustatten, glaubte ich, ganz im Gegenteil, einer deutlich ausgesprochenen Bitte von euch nachzukommen. Wahrscheinlich bin ich ein Narr, aber doch ein Gelehriger und Getreuer, stets bemüht, es euch recht zu machen. Mit einer kleinen Mannschaft habe ich mich sofort zu Agnolo Bronzino begeben. Leider hat dieser Besuch eure Vermutung nicht bestätigen können. Die Wachmänner haben seine Wohnung bis in die hintersten Winkel durchstöbert, aber wir haben nichts gefunden. Zwar gab es unter zig Jahrhunderten Skizzen und unvollendeten Porträts von anderen auch ein paar von der Signorina, aber wie könnte das anders sein bei dem quasi offiziellen Porträtmaler des Herzogs von Florenz, seiner Familie, seiner Kinder und sogar seiner Vorfahren. Tatsächlich war das einzige Ergebnis unseres Eindringens, dass wir Agnolo wütend und verärgert zurückließen. Es würde mich nicht wundern, wenn er sich beim Herzog beschwerte. Nachdem ich mich dieser Aufgabe, die ihr mir zugewiesen hattet, entledigt hatte, übernahm ich es, Plautilla aus ihrer Haft zu befreien, mit dem Einverständnis des Herzogs, das er mir ohne Zögern gab. Denn er hat jetzt, das wisst ihr am allerbesten, ganz andere Sorgen. Ich habe die arme Frau bei den Innocenti aufgesucht, wo ich sie nach Lust und Laune malen lasse. Derzeit beobachte ich, dass ihre Gemälde, auch wenn sie nicht einer gewissen Eleganz entbehren, recht weit entfernt sind von der Terribilità der Fresken in San Lorenzo und von der angsteinflößenden Macht, die Caterina de Ricci ihnen angesichts der mysteriösen Kreuzabnahme attestierte. Was den Handwerker Marco Moro angeht, so bleibt er unauffindbar. Aber folgt man eurer Überlegung, so spielt es keine große Rolle, ob er irgendwo in einem Erdloch hockt oder auf dem Weg nach Südamerika ist. Denn er jedenfalls konnte das Fresko nicht in Pontormos Manier übermalen. Über Giovanni Battista Naldini, der aus den gleichen Gründen nicht mehr auf unserer Liste steht, kann ich berichten, dass er nun auf der Baustelle im Palazzo angestellt ist. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich ihn schon als Kind kannte. Er war ein braver Junge und ich habe keinen Zweifel, dass er das immer noch ist.
Giovanni Battista Schizzi, Senatsmitglied und Regent des Herzogtums Mailand, an Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz.
Mailand, den 15. April 1557. Mailand, das schon immer gut Freund mit den Medici war, erfreut sich der hervorragenden Beziehungen, die es zum Herzog von Florenz, Cosimo dem I., unterhält. Deshalb wünschen wir, um jeden Preis zu vermeiden, verehrter Herzog, dass unsere Vorgehensweise und der Gegenstand dieses Briefes Missverständnisse nach sich ziehen. Ich will Eurer Exzellenz nicht verhehlen, dass dieser Gegenstand Anlass zu einer gewissen Ratlosigkeit gibt. Wir haben kürzlich auf unserem Territorium ein junges Paar aufgegriffen, das aus Florenz kam mit Reiseziel Frankreich. Nun ist uns zwar der Mann entkommen, aber die Frau behauptet, sie sei eure älteste Tochter. Auch wenn die beiden im Besitz eines von euch unterzeichneten Passierscheins waren, beunruhigte uns die Tatsache, dass sie allein reisten, ohne Eskorte und Begleitung, von einer Bediensteten abgesehen, dass sie in einer Herberge abstiegen, anstatt sich bei den Behörden der Stadt zu melden, dass sie eine Reisetruhe voller Kleidung nach spanischer Mode und äußerst wertvollem Schmuck mit sich führten. All das schien uns zu rechtfertigen, dass wir sie zwecks weiterer Aufklärung hier festhalten. Wenn dieses Fräulein wirklich die Tochter eurer Exzellenz ist und wenn uns ihr Besuch angekündigt gewesen wäre, hätten wir sie selbstredend mit allen ihrem Rang gebührenden Ehren empfangen. Immerhin hat die angebliche Fürstin auf unsere wiederholten Fragen hin schließlich eingewilligt, Folgendes zu erwidern. Sie sei auf eine geheime Mission zur Königin von Frankreich entsandt. Der junge Mann sei ihre Leibgarde. Aber warum er dann geflohen sei? Darauf konnte sie uns keine befriedigende Antwort geben. Alles in allem scheint uns die Sache ziemlich verwickelt zu sein. Wir würden euch bitten, verehrter Herzog, uns dabei zu helfen, das Rätsel zu entwirren und uns Weisung zu geben, wie wir mit der jungen Dame verfahren sollen.
Giovanni Battista Naldini an Agnolo Bronzino.
Florenz, den 15. April 1557. Eine Zeile, Signor Agnolo, mit der Bitte, diesen Brief Marco Moro auszuhändigen, falls ihr zufällig wisst, wo er zu finden ist. Keine Angst, ihr habt keinerlei Indiskretion von mir zu befürchten. Sandro, den ihr wie einen Sohn anseht, ich aber wie einen Bruder, hat mir alles erzählt. Ich will nicht meine und eure Freude über seine Befreiung gegeneinander aufrechnen, aber euch ist ja bewusst, dass mich seine Festnahme in nachtschwarze Verzweiflung gestürzt hatte. Seid daher gewiss, dass ich niemals etwas Unehrenhaftes tun werde, was ihm schaden könnte oder euch.
Giovanni Battista Naldini an Marco Moro.
Florenz, den 15. April 1557. Ich bin nicht Michelangelo und ich werde es nie sein. Glaubt ihr, ich weiß das nicht? Aber wenn ich, Giambattista Naldini, aus dem Waisenhaus der Innocenti, es schaffe, von meiner Kunst zu leben, dann ist das doch schon etwas. Nicht wahr? Oder findet ihr, man dürfe, sofern man nicht Kind von jemandem ist, keinerlei Ehrgeiz entwickeln? Jeder versucht doch, seinem Schicksal zu entkommen, so gut es geht. Ja, ich habe euch an Vasari ausgeliefert. Ja, ich habe ihn nach San Lorenzo geschickt, damit er euch dort am Abend eurer Geheimversammlung überrascht. Das konntet ihr euch ja denken, nicht wahr? Wer sonst hätte ein Interesse daran haben können? Allori etwa? Allori kann es sich leisten, niemanden zu denunzieren. Aber ich habe meinen Meister verloren und bin allein. Offenbar hat Gott mich zwar mit ein wenig Begabung ausgestattet, aber doch nicht mit genug, dass ich es ganz ohne krumme Touren zu etwas bringen könnte. Der Herr in seiner unendlichen Gnade hat nicht zugelassen, dass die Wachen von Bargello euch schnappen. Aber es hat ihm gefallen, dass ich aus meinem Verrat einigen Nutzen ziehe, denn ich werde nun bald die Schar von Vasaris Helfern auf der Baustelle des Palazzo Vecchio verstärken. Es ist mir also gelungen, mir selbst zu nützen, indem ich dem angesehensten Florentiner Maler angenehm auffalle und das ohne euch nachhaltigen Schaden zuzufügen. Ihr solltet also nicht zu streng mit mir sein. Trotzt nicht jeder den Schicksalsschlägen mit den Mitteln, die ihm zu Gebote stehen? Was konnte ich tun nach dem Tod meines Meisters? Was hättet ihr in meiner Lage getan? Oh, ich weiß, welchen Weg ihr eingeschlagen habt. Ihr stachelt die anderen Handwerker auf, sich gegen ihr Los aufzulehnen. Ihr setzt euch an ihre Spitze und drängt sie zum Aufstand. Aber wogegen? Wollt ihr den Herzog verjagen? Wer sagt euch denn, dass der Nächste nicht schlimmer ist? Wollt ihr einen neuen Savonarola, der für die Elenden kämpft? Wisst ihr, was für eine Strafe ein Mann wie er für Leute wie mich bereithielt? Der Herzog sieht wenigstens über Verhaltensweisen hinweg, die von der Kirche verdammt und von der Welt verurteilt werden. Vielleicht hätte er euch an den Galgen gebracht, wenn ihr ihm in die Hände gefallen wäret, aber wäre ich dem Papst in die Hände gefallen, ich wäre beim lebendigen Leibe verbrannt worden. Nicht alle sind ein Cellini, der die Anklage wegen Sodomiterei lebend überstanden hat. Ich weiß nicht, ob ihr den alten Pontormo umgebracht habt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, denn ich erinnere mich gut, wie ekelhaft er sein konnte, zu euch und zu mir. An manchen Tagen hätte ich ihn mit bloßer Hand erwürgen können, so wütend war ich auf ihn. Wenn es der Fall ist, müsst ihr nur euch selbst tadeln. Denn alles, was euch seither zugestoßen ist, hat seine Ursache allein in diesem ersten Ereignis. Ohne Pontormos Tod hätte ich euch niemals denunziert. Aber egal, ob ihr für seinen Tod verantwortlich seid oder nicht, euer eigentlicher Fehler ist, dass ihr eure Zusammenkünfte wieder aufnehmen wolltet, während die Männer von Bargello überall herumschnüffelten auf der Suche nach dem Mörder. Ihr wart nah dran, gefasst zu werden. Und wenn ihr dann im Kerker des Bargello gefoltert worden wäret und man euch gefragt hätte, wer euch über das Kommen und Gehen des Alten berichtet hat, seid ihr sicher, dass euch mein Name dann nicht über die Lippen gekommen wäre? Bedenkt also bitte, ich habe euch denunziert, um dem zuvorzukommen, dass ihr meinen Untergang herbeigeführt hättet. In gewisser Weise habe ich, indem ich euch zur Flucht genötigt habe, uns beide gerettet. Natürlich gehe ich nicht so weit, einen Dank dafür zu erwarten, aber es wäre mir lieb, wenn ihr beim Lesen meines Standpunkts die Sache aus anderer Perspektive sehen könntet.
Catherine de Médicis, Königin von Frankreich, an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Chenonceau, den 21. April 1557. Ihr werdet euch wohl erinnern, dass ich auf den Ausflug meiner Nichte keine übermäßigen Hoffnungen gründete, nicht wahr? Nun, lieber Cousin, urteilt selbst, ob ich Unrecht hatte. Der Dussel hat sich in Mailand erwischen lassen. Wenn ihr diesen Brief in Händen haltet, wird man sie wahrscheinlich schon nach Florenz zurückgebracht haben. So geht uns das Beste durch die Lappen. Aber als Erbstück behalten wir den jungen Pagen, mit dem sich nicht viel anfangen lässt. Denn stellt euch vor, er war so schlau, sein Liebchen im Stich zu lassen und sich alleine nach Paris zu verfügen. Vielleicht sollte ich ihn in meinen Gemächern aufnehmen. Schließlich kann mir wohl keiner bessere Auskünfte über seinen Herrn geben als er. Ein Trost bei diesem Reinfall ist es mir, an Cosimo zu denken, der seine Tochter schwanger wiederbekommt und jetzt hart daran arbeiten muss, zu retten, was von ihrem guten Ruf noch zu retten ist. Ich weiß, was ich täte, wenn ich er wäre. Ich würde sie unverzüglich mit dem jungen Este verheiraten, damit der kleine Bankert rechtlich anerkannt ist. Cosimo ist kein Dummkopf. Er ist sicher schon längst zu diesem Schluss gekommen. Ob der Herzog von Este sein Einverständnis gibt? Nicht unser Problem. Ansonsten können wir ja noch unsere anfängliche Karte spielen, nicht wahr? Wie weit sind wir eigentlich mit dem Gemälde? Besteht Hoffnung, es vor dem jüngsten Tag einmal zu sehen zu bekommen? Oder wird das so eine lange Geschichte wie der Bau des Petersdoms?
Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz, an Ercola d'Este, Herzog von Ferrara.
Florenz, den 21. April 1557. Verzeiht mir die übertriebene Sorgfalt, was sag ich, die Zaghaftigkeit, die mich dazu veranlasst hat, die Hochzeit verschieben zu wollen. Ich denke, Maria ist nun absolut bereit, die Gattin eures Sohnes Alfonso zu werden. Und falls nicht, wäre es auch egal. Man muss die Kinder ins Wasser werfen, nur so lernen sie schwimmen. Nehmt also zur Kenntnis, dass wir, ihre Mutter und ich, gewillt sind, einen Termin für die Vermählung festzulegen. Was hieltet ihr von kommendem Monat? Sagen wir am 1. Mai. Oder am 8., um meinen Leuten Zeit zu lassen, die Feierlichkeiten dem Anlass entsprechend vorzubereiten. Ich kann gar nicht genug betonen, Herzog, mit welch großer Freude und Stolz mich die Aussicht erfüllt, unsere beiden Häuser bald solchermaßen vereint zu sehen.
Benvenuto Cellini an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Florenz, den 21. April 1557. Ich habe den Scoronconcolo, Eurer Exzellenz, kennengelernt und ich kann euch schon jetzt sagen, dass ihr mir da, wenn der erste Eindruck nicht trügt, einen ziemlichen Rohling geschickt habt. Kohlschwarze Augen, üppiger Bart, elastischer Gang, groß gewachsen und dann diese Art, ganz leise zu sprechen. Ich befürchte, ich werde ihn bei seiner Mission begleiten müssen, denn ich sehe an ihm eine allenfalls mäßige Liebe zur Kunst, die wohl kaum ausreicht, Pontormos Gemälde in Bacchiacas Werkstatt sicher zu erkennen. Bald gehen wir hin, morgen oder übermorgen, so Gott will. Am helllichten Tag sind all solche Aktionen riskanter als nötig. Andererseits ist es die einzige Möglichkeit zu gewährleisten, dass Bacchiaca nicht zu Hause ist, denn er wird wie jeden Tag, den der liebe Gott werden lässt, im Palazzo sein und am Bett des Herzogs arbeiten, das es wohl bald mit Michelangelos David oder meinem Perseus aufnehmen kann, wenn man bedenkt, wie viel Arbeitszeit die beiden gekostet haben.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Bologna, den 21. April 1557. Wenn es der Handwerker nicht war und nicht die Nonne und nicht der Gehilfe, dann bleibt uns eigentlich nur noch ein Schuldiger, nicht wahr? Dass wir bei ihm nichts gefunden haben, ändert nichts daran. Wir haben zu lange gewartet, wohl aus falsch verstandener Kollegialität. Aber was soll's? Vorbei ist vorbei, reden wir nicht mehr davon. Bloß, wie sollen wir ihn überführen? Geht alle Berichte des Bargello durch, verhört Bronzinos Nachbarn. Morgen gegen Mittag komme ich nach Florenz, aber da ich die Signorina ihrem Vater zurückbringen und ihm Bericht erstatten muss, bin ich wohl den Rest des Tages nicht verfügbar. Verzeiht bitte, wenn mein voriger Brief im Ton etwas scharf war, aber wir haben einfach sehr viel Zeit verloren. Vergessen wir Ferrara. Ich zähle auf euch, mein Freund, dass wir Bronzino überführen. Ich werde zwei Wachen nehmen und Bacchiacca besuchen, auch wenn ich meine Zweifel daran habe, dass der arme Alte irgendetwas mit der Sache zu tun hat, denn ich will euch nicht in dem glauben lassen, ich schöbe die ganze Drecksarbeit euch zu.
Ercole d'Este, Herzog von Ferrara, an Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz.
Ferrara, den 29. April 1557. Die plötzliche Eile, lieber Herzog, mit der unsere beiden Familien vermählt werden sollen, schmeichelt uns. Und seid gewiss, dass auch ich vor Ungeduld brenne, euch endlich meinen Bruder nennen zu dürfen. Aber erinnert euch an euren Folgenbrief. Eure Bittschrift hat mich angerührt. Wie könnte man einem Vater nicht entgegenkommen, der seine Tochter verteidigt? So schreibe ich heute, um euch zufriedenzustellen, in vollkommener Übereinstimmung mit Alfonso, dem nichts weniger missfiele, als seine Verlobte vor den Kopf zu stoßen. Euer liebenswertes Kind hat schreckliche Angst, den liebenden Eltern entrissen zu werden. Vielleicht ist ihr die karge Kühle des Este-Schlosses unheimlich. Sie sehe sich in einen Hof geworfen, der ihr zwar den bestmöglichen Empfang böte, wo sie aber niemanden kennt. Sie zittert. Sie ist nicht bereit, punktum. Es eilt ja auch nicht damit, nicht wahr? Reicht es nicht aus, dass der gleichlautende Wunsch und Wille der Äste und der Medici fest und unerschütterlich auf beiden Seiten bezeugt wird, sich durch die eine oder andere Heirat zu vereinigen und so die Freundschaft unserer beiden Familien und die Partnerschaft unserer Städte zu besiegeln? Herzog, unter keinen Umständen will ich, dass ihr an meinem Wunsch, euch zu gefallen zu sein, zweifelt. Und um euch zu zeigen, dass das keine leeren Worte sind, will ich euch den Beweis dafür geben. Lasst uns die Heirat auf den Herbst verschieben. So haben wir Zeit, die boshaften Gerüchte verrauchen zu sehen, die derzeit umgehen. Machenschaften niederträchtiger Verleumder, von denen es in solchen Fällen überall wimmelt. Ich habe gehört, dass eure liebe Maria kürzlich nach Mailand gereist war. Ich wünsche ihr, dass sie sich nicht überanstrengt hat. Reisen sind ermüdend für Frauen, ganz besonders für junge Mädchen. Achte darauf, dass eure Tochter sich davon erholt und versichert ihr, dass uns, meinem Sohn und mir, nichts mehr am Herzen liegt als ihr Wohlergehen.
Schwester Caterina de Ricci an Schwester Plautilla Nelli.
Florenz, den 29. April 1557. Gott hat es gefallen, dass du die Freiheit wieder erlangst, ein weiterer Beweis seiner Gnade. Ich dagegen bin in den Bargello verlegt worden und werde weiter leiden, solange es sein Wille ist, denn ich bin mit unserem Herrn, seinem Sohn, vermählt. Nur eins bedauere ich, und das ist, dass ich dein Gemälde verbrannt habe, dessen großen Wert ich nicht erkennen konnte. Aber das liegt daran, dass mich diese neue Malweise verunsichert hat. Ja, vielleicht zu sehr. Ist es wahr, dass der Vorsteher der Innocenti dich aufgenommen hat und ermutigt, diesen Weg weiterzugehen? Ich denke ja, denn er selbst hat mir erlaubt, dir zu schreiben. Das ist gut so. Er ist ein guter Mensch. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, sag ihm, mir zuliebe, etwas ins Ohr über meinen schlimmen Zustand. Meine Seele wird sich bald zur Seele von Bruder Girolamo gesellen, Aber da ich wohl nicht das Glück haben werde, den Scheiterhaufen zu besteigen und wie er geopfert zu werden, würde ich mein Leben am liebsten in einer Zelle aushauchen, wie Gott sie für uns bereithält, und nicht im Bargello.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Florenz, den 29. April 1557. So viele Stunden habe ich im Gemäuer des Bargello verbracht, dass ich am Ende dachte, ich sei dort eingesperrt wie all die armen Teufel, deren Stöhnen noch immer in meinem Schädelgewölbe widerhallt. Als Kirchenmann kann ich mich nicht über den exegetischen Aufwand beklagen, den ihr mir abverlangt. Aber ich wünschte doch, dass ihr mir, nachdem ich einen Tag und eine Nacht lang alle Archive des laufenden und des halben Jahres davor durchwühlt habe, nun Absolution erteilt für meinen Ausflug nach Ferrara. Dies vorausgeschickt kann ich, so ermüdend diese Arbeit auch war, doch nicht leugnen, dass sie einige Früchte gebracht hat, wie ihr selbst anhand des Briefes feststellen könnt, den ich diesem Umschlag beifüge, im Vertrauen auf einen Wachmann, der ihn euch nur eigenhändig zu übergeben hat. Nachdem ich zunächst in den Protokollen der Wachleute vergeblich nach der Spur eines Vorfalls gleich welcher Art gesucht hatte, der mit Bronzino zu tun haben könnte, kam ich auf den Gedanken, mich in den Berg von Denunziationsbriefen zu vertiefen, die tagtäglich im Bargello eintreffen und dort säuberlich aufbewahrt werden. Schaut mal, was ich da gefunden habe. Ich muss dazu sagen, dieser Brief ist nicht der einzige seiner Art. Ja, im Gegenteil, es gibt ein halbes Dutzend andere. Aber seht auf das Datum, darauf kommt es an.
Unbekannt an den Bargello.
Florenz, den 1. Januar 1557. Vergangene Nacht um 1 Uhr, ich weiß das, weil genau in diesem Augenblick die Turmuhr von Santa Maria del Fiore schlug, habe ich deutlich gehört, wie Signor Angelo di Cosimo di Mariano, Maler, auch bekannt unter dem Namen Bronzino, in seiner Wohnung am Corso degli Adimari es seinem Lehrling, dem jungen Sandro Allori, besorgt hat. Ich weiß das, weil ich es nicht zum ersten Mal gehört habe und sie auch untertags kein Hehl daraus machen. Bronzino schämt sich nicht, ihn zu necken, ihn in die Wange zu kneifen oder ihm, wie einem jungen Ding, einen Klaps aufs Hinterteil zu geben. Hier im Viertel ist das übrigens allgemein bekannt. An der Identität besteht keinerlei Zweifel, denn die beiden leben allein, abgetrennt von der Familie Allori, die nebenan wohnt, hinter der Waffenschmiede des verstorbenen Tofano Allori, Gott hab ihn selig. Wie unser guter Herzog bin ich der Meinung, dass Sodomiter streng gezüchtigt gehörten. Deshalb tue ich meine Pflicht und setze euch ins Bild über die unerträglichen Vorfälle, die sich gegen unseren Herrgott und gegen die Gesetze seiner Exzellenz richten. Ich wünsche niemandem den Tod, aber wozu werden Gesetze erlassen, wenn man die Schuldigen nicht bestraft?
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Florenz, den 30. April 1557. Nun, Signor Vincenzo, immerhin ist euer Eifer bei der Sache belohnt worden, und ich würde es nicht noch eine Minute länger aushalten, euch meine Glückwünsche zu übermitteln. Ist das nicht wunderbar? Ihr entlastet unseren Hauptverdächtigen durch einen Denunziationsbrief, der ihn eines anderen Verbrechens beschuldigt. Ja, darauf muss man erst einmal kommen. Das ist die hohe Schule von Paradox und Komödie. Ihr müsstet Theaterstücke verfassen. Gewiss, Bronzinos Alibi ist zumindest originell. Aber wir müssen überprüfen, ob es der Wahrheit entspricht. Übrigens hat der Herzog trotz seiner neuen Gesetze, wonach auf Sodomiterei die Todesstrafe steht, derlei Dinge nie viel Aufmerksamkeit geschenkt. Wie dem auch sei. Ich gestehe euch, dass diese überraschende Wende, die wir eurer bewundernswerten Hartnäckigkeit verdanken, unsere Ermittlungen in Verlegenheit bringt. Bronzino vereinigte auf sich drei Elemente, die einen Schuldigen ausmachen und deren Kenntnis dessen Überführung ermöglicht. Das Motiv, die Mittel und den Anlass. Angenommen, der Brief eures anonymen Denunzianten sagt die Wahrheit, dann entkräftet er wohl den Anlass, denn die Übermalung eines Teils des Wandfeldes erforderte mehrere Stunden, eigentlich wohl die ganze Nacht, da ja zuerst der Putz aufgetragen werden musste, ehe darauf gemalt werden konnte. Durch die Suche nach einem Beweis für seine Schuld habt ihr ihn also entlastet. Unter denen, die das Fresko so gut wie Pontormo übermalen konnten, müssen hinzugefügt werden Salviati in Frankreich. Zumal, wenn ich mich recht entsinne, anfänglich er in Betracht gezogen worden war für die Fresken in San Lorenzo. Tizian in Venedig, Michelangelo in Rom. Mir schwindelt. Wie könnte man in Abwesenheit solch ein Verbrechen begehen? Das alles ergibt keinen Sinn. Ich glaube, es ist Zeit, dass auch ich schlafen gehe. Bacchiacca muss noch ein wenig warten, bis ich ihn mit meinem Besuch beehre.
Benvenuto Cellini an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Florenz, den 1. Mai 1557. Der alte Bacchiacca ist krank geworden, weshalb er zu Hause blieb und das Bett hütete. Ich hatte die größte Mühe, euren Erfüllungsgehilfen davon zu überzeugen, unseren Besuch in der Werkstatt zu verschieben. Der Trottel wollte nicht einsehen, dass wir das Gemälde in seiner Abwesenheit sicherstellen müssen. Ich kann nur wünschen, dass das Schicksal euch wohlgesonnen ist und ihr, wenn es euch schon verwehrt ist, das verflixte Gemälde zu erhalten, wenigstens Neapel wieder einnehmen könnt. Was ja keine schlechte Entschädigung wäre, nicht wahr? Bis dahin heißt es, Geduld haben. Behaltet euer Vertrauen in mich. Es könnte nicht besser investiert sein.
Agnolo Bronzino an Giorgio Vasari.
Florenz, den 1. Mai 1557. Auch ihr, Signor Giorgio, müsst die Entscheidung treffen, wer ihr seid. Freund der Künste oder untertäniger Höfling? Der Autor der Viten der berühmtesten Maler oder des Herzogs Mann fürs Grobe? Habt ihr immer noch nicht begriffen, warum Jacopo das Bild gemalt hat, das ihr überall sucht? Euer Auge ist so geübt im Durchdringen der Malerei. Wie könnt ihr da so blind sein, wenn es um Fragen unserer Gegenwart geht? Der Papst, das Konzil, die katholischen Könige, die Inquisition, all diese Mächte, denen unser lieber Herzog den Treueeid leisten muss, wenn er seinen Titel als König von Toskana haben will, den man, wenn ihr meine tiefste Überzeugung hören wollt, ihm nie zuerkennen wird. Unser ach so liberaler Herzog, Wohltäter der Künstler, die ihm dermaßen am Herzen liegen, nicht wahr? Gegen diese maßlose Kriecherei, gegen diese himmelschreiende Doppelzüngigkeit hatte Jacopo protestieren wollen, indem er jenes Bild malte, das die Familie Medici so gekränkt hat. Er war wütend, weil er sich im Stich gelassen, ja verraten fühlte. Hatte er nicht allen Grund dazu? Was glaubt ihr, wie weit geht der Herzog damit, denen die Hand zu reichen, von denen seine Krönung abhängt? Ihr verdächtigt mich, Jacopo umgebracht zu haben, und ich müsste mich da ob geschmeichelt sehen, nicht wahr? Denn der Grund dafür ist, dass ihr mich als den einzigen anseht, der fähig ist, seinem Meister gleichzukommen und sein Fresko zu übermalen. Aber ich bin nicht schuld am Tod meines Meisters. Und was das andere Verbrechen angeht, dessen man mich bezichtigt, wir alle sind Geschöpfe Gottes, und ich überlasse es eurem Gewissen, darüber zu urteilen, ob die Bestrafung, die das Gesetz für derlei Fälle vorsieht, gerechtfertigt ist.
Das war die 11. von 15 Folgen aus Laurent Binets Roman Perspektiven in der Übersetzung von Christian Wachinger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Die Lesung ist eine Produktion von MDR Kultur, HR2 Kultur und NDR Kultur. Die ganze Lesung finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Zwischen Berlin und Hamburg fahren derzeit keine ICE-Züge. Grund ist ein Oberleitungsschaden. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Janine Artist.
Der Schaden betrifft eine Oberleitung bei Uelzen. Von der Bahn heißt es dazu, das Personal vor Ort arbeite unter Hochdruck, um die Störung zu beseitigen. Bis die Reparatur abgeschlossen ist, kann es aber noch bis zum Nachmittag dauern. Die Bahn rät, von Hamburg nach Hannover zu fahren und dann dort in Richtung Berlin umzusteigen. Allerdings gibt es auch auf dieser Strecke wegen des Oberleitungsschadens Probleme. Züge werden umgeleitet und brauchen bis zu 50 Minuten länger. Außerdem entfallen die Halte in Celle, Uelzen und Lüneburg. Und die Verbindungen werden voraussichtlich stark ausgelastet sein.
Passend dazu stellt Verkehrsminister Schnieder heute seine Langzeitstrategie für die Bahn vor. Das Ziel, die Bahn soll pünktlicher, sicherer und sauberer werden. Und voraussichtlich wird er auch die Nachfolge für den entlassenen Konzernchef Lutz präsentieren. Übereinstimmenden Medienberichten zu